Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Von den großen Preisverleihungen des Wochenendes wollen wir berichten. Und dann freuen wir uns aber vor allem auf einen der feinsten Stilisten deutscher Sprache. Die gesamte Literaturkritik, kann man sagen, sie liebt Jan-Peter Bremer. Dafür, ich gehöre auch dazu, bin gespannt auf jedes neue Buch des Berliner Schriftstellers. Und jetzt ist es wieder soweit. Nach Hause kommen heißt der Roman. Und es ist überraschend bei diesem sehr diskreten Autor auch, ein stark autobiografischer. Das wollen wir genauer wissen von ihm selbst. Jan-Peter Bremer ist unser erster Gast in dieser Lesartwoche. Am vergangenen Wochenende war hochprominente Literaturpreisstimmung. In Braunschweig wurde der Wilhelm-Raabe-Preis verliehen, die Auszeichnung, an der auch unser Haus, der Deutschlandfunk, beteiligt ist. Und diese Autorin wurde geehrt, die ganz Deutschland kennt.
Es ist traurig für mich, den Raabe-Preis zu bekommen. Er hat etwas leise Endgültiges. Und ich bin so wehleidig und lamoyant, wie es Raabes Figuren sind. Die Lamoyanz ist sicher ein Bindeglied zwischen Raabe und mir über den Abgrund der Jahrhunderte hinweg. Und zugleich bin ich natürlich erleichtert und froh. Geh aus dem Kasten, heißt es irgendwo in diesen verräumten und verkramten, vielschichtigen Chroniken und Akten aus Vogelsang und Sperlingsgasse. Geh aus dem Kasten. Und das mache ich hiermit und mit Dank.
Judith Herrmann, gestern bekam sie den Wilhelm-Raabe-Preis und am Samstag war ebenfalls große Feier in Darmstadt bei der Verleihung des Büchnerpreises an Lutz Seiler, der diesen, ja, doch bedeutendsten deutschen Traditionspreis erhalten hat. Alle waren natürlich gespannt, was er in seiner Dankesrede so sagt. Unser Korrespondent Ludger Fittgau berichtet.
Es ist eine apokalyptische Landschaft, in die Lutz Seiler mit leiser Stimme das Publikum mit seiner Darmstädter Büchnerpreisrede führte. Die Landschaft seiner Kindheit, seiner Eltern und Großeltern. Ein Uranabbaugebiet in Thüringen. Mit Bergarbeitern, die so viel Strahlung aus dem Erzstollen an der Kleidung hatten, wenn sie nach Hause zurückkamen, dass der Radioempfang des Bayerischen Rundfunks, der im südlichen DDR-Grenzgebiet gehört wurde, wie das Knacken eines Geigerzählers klang. Mit Abraumhalden, die die Häuser unter sich begruben und den Blick zum Horizont versperrten. Die auch heute noch weiter in den Himmel wachsen, die größten Uranabraumhalden der Welt. Alles hohl da unten, so beginnt Büchners Woyzeck. Alles hohl da unten und auch oben. So sei es in der Welt der Uranabbaudörfer seiner Kindheit gewesen, so Seiler.
Eine Welt aus Zwang, diese ganze politische Welt. Uran, Pechblende, Isotop 235, weit hinabreichende Neurose. Gottfried Benz Ptolemäer erschien 1947 in einer fiebrigen Aktion von zügelloser Brutalität, hatte die sowjetisch-deutsche Wismut AG gerade die ersten der am Ende über 200.000 Tonnen Uran aus der Erde gegraben. Im Kampf für den Frieden, wie es hieß.
Der aschgraue Auswurf der Halden und die dünnen Birken am Fuße dieser Berge hätten zum Horizont seiner Kindheit gehört, so Seiler, wie für andere vielleicht das nahe Alpenmassiv oder die Trauflinie der gegenüberliegenden Häuserreihe. Als er vor einiger Zeit noch einmal mit seinem Vater an diesen Ort der Familiengeschichte des Atomzeitalters zurückgekehrt sei, sei das Dorf verschwunden gewesen, einschließlich des Friedhofs. Man versuche es einmal und versenke sich in das Leben der Geringsten. So steht es in Büchners Lenz, so Seiler, der schon in der Maurerberufsschule der DDR Texte von Georg Büchner zu lesen bekommen hatte. Diese tote Brache der Uranprovinz habe er mit Lenz oder Woyzeck verstehen wollen. Denn so habe er dort gewissermaßen vor der eigenen Haustür die Gräber jener Geringsten gefunden, deren Leben vollständig von Arbeit beherrscht und von Strahlung vernichtet worden sei. Wie sein Großvater.
Man nannte es die Schneeberger Krankheit. Das alte begütigende Wort für das, was jetzt allenthalben geschah. Das Woyzecksche Menschenexperiment, massenhaft ausgeführt. Und wieder besseren Wissens, der Befund hieß Lungenkrebs.
Es ist eine sehr persönliche und gleichzeitig eminent politische Büchnerpreis-Dankesrede, die Lutz Seiler hält, die wie sein gesamtes Werk einer DDR-Ampelmännchen-Nostalgie keinen Raum lässt. Darauf hatte zuvor bereits Laudator Lothar Müller hingewiesen. Als die Mauer fiel, war Seiler 26 Jahre alt.
26 Jahre, das ist das Alter, in dem man loslegen kann. Der Schriftsteller Lutz Seiler, dessen Bücher alle nach 1989-90 erschienen sind, hat das getan. Aber seinen eigenen Ton, den Reichtum seiner Sprache, hat er gewonnen, indem er nicht nach vorne stürmte, sondern sich Zeit ließ mit dem Ankommen in der Gegenwart.
Eine überzeugende Laudatio und vor allem eine großartige Rede von Lutz Seiler. Hier klang nichts hohl, weder unten auf der Bühne noch im Nachhall auf den Rängen des Staatstheaters Darmstadt.
Über den Bücherpreis, die Verleihung am Wochenende an Lutz Seiler. Und jetzt gleich die Stimme von Jan-Peter Bremer. Vor über 30 Jahren las ich ihn das erste Mal. Und wie ich war die Literaturkritik verblüfft. Oha, was ist denn das? Was ist denn das für ein feiner, leiser Ton? Was für eine verträumt skurrile Geschichte von einem Herrn? Das klang so entrückt, romantisch, war wunderbar zart geschrieben. Ja, und genauso ging es weiter in weiteren kleinen, dann immer größeren und permanent preisgekrönten Büchern. Schnell gab es dann Vergleiche mit großen klassischen Namen wie Kafka und Robert Walser. Kurz, dieser Berliner Schriftsteller ist ein Crack. Der letzte Roman ging ins Rennen um den Deutschen Buchpreis. Nun gibt es einen neuen Nachhausekommen. Er lächelt schon und lacht schon im Hintergrund. Willkommen, guten Morgen, Jan-Peter Bremer.
Ja, schönen guten Morgen, ja.
Einer, der einzog, das Leben zu ordnen, so hieß diese erste Novelle von 1991. Und wer ihre Bücher kennt, Herr Bremer, der weiß, dass sie eigentlich nie von sich groß erzählen, ja, alles in die Poesie, die Fiktion verlagern. Jetzt allerdings handelt der neue Roman doch recht deutlich von Ihnen, Ihrer Herkunft, Familie, Kindheit. Sind Sie also ausgezogen, Ihr Leben zu ordnen?
Ja, das kann man vielleicht tatsächlich ein bisschen so sagen, ja, und das ist schon lange ein Ziel von mir gewesen, dieses Kind, das ich war, einfach mal freizulegen, ja, und sich nochmal genauer zu betrachten. Und es gibt ja dann immer so ein paar Fragestellungen, die man sich jenseits des Buches stellt, dass man schreibt. Und bei mir war eine der Fragestellungen, bevor ich dieses Buch überhaupt begonnen habe, war, warum ich eigentlich seit Ewigkeiten emotional vom Schreiben so abhängig bin, ja. Woher das kommt und wie das geschehen konnte, dass ich einfach, wenn ich nicht schreibe, sehr viel unzufriedener bin und kaum glücksfähig, ja. Und deswegen bin ich nochmal in diese Kindheit hinabgestiegen und in die Anfänge des, eigentlich dann am Ende des Buches, in die Anfänge des Schreibens hinein. Und dabei ist dann dieses Buch Nach Hause kommen, das die Kindheit beschreibt, herausgekommen.
Wir sind in den frühen 1970er Jahren in der niedersächsischen Provinz, einem winzigen Dorf in der Nähe von Lüneburg. Davon erzählt der namenlose Held. Nur manchmal wird so angedeutet, dass es so ein bisschen in Richtung J mit Vornamen geht. Wie sieht's denn da aus? Wie wächst er auf? Die Familie kommt ja aus dem großen Berlin eigentlich, ne?
Genau. Also meine Eltern und ich, wir sind 1971, glaube ich, aus West-Berlin damals nach Lüchow-Dannenberg gezogen. Zuerst in ein ganz kleines Dorf und da hatte mein Vater so eine Art Bauernhaus gekauft. Und das war eigentlich als Ferienhaus geplant. Und da bin ich dann auch eingeschult worden und habe die erste Klasse in diesem Dorf verbracht. Das war eine winzige Schule und wir waren, glaube ich, 4 Schüler in der ersten Klasse nur. Und insgesamt waren vielleicht 7 Klassen in dem Raum. Und vielleicht waren in der gesamten Schule vielleicht so um die 20 Schüler. Und davon waren 10 die Kinder des Lehrers selbst, der alle Klassen unterrichtet hat. Und weil ihm die erste Klasse keinen Spaß gemacht hat zu unterrichten, wurden wir größtenteils von einem seiner Söhne, nämlich einem Drittklässler, unterrichtet. Und haben dann die Lesefibel auswendig gelernt, aber ohne Verbindung zu den Buchstaben herzustellen.
Um das biografisch Korrekte hier gleich einzuschieben, Ihr Vater Uwe Bremer war in den 1960er, 70er Jahren ein richtig erfolgreicher Künstler, ja, mit Radierungen und Grafiken. Und naja, und dieses Leben da in dem Haus war auch so ein bisschen Künstlerleben, ne? Immer Besuch, interessante Menschen, Gespräche, genau. Feuchtfröhliche Partys. War schon lustig, oder? Für Sie als Kind?
Das war interessant für mich als Kind. Also ich muss die Geschichte noch kurz weiter erzählen. Wir sind da nämlich von diesem Bauernhaus, da sind wir wieder ausgezogen. Und dann hat mein Vater so ein kleines Fachwerkschlösschen gekauft in der Nähe, in einem Dorf, was vielleicht 10 Kilometer von dem ersten Dorf entfernt war. Und wenn dieses erste Haus vielleicht auch ein bisschen so als Ferienhaus gedacht war und die Idee noch bestand, vielleicht wieder zurück nach Berlin zu gehen oder zu pendeln, war dieses zweite Haus, dieses Fachwerkschlösschen, einfach zu aufwendig. Und deswegen sind meine Eltern dann komplett da geblieben.
Äußerlich ist es erstmal so wie die reine Idylle. Also wie das aussieht mit der Landschaft, ja, mit dem Schlösschen, mit dem See. Mhm. Innerlich aber ja doch dann ganz schnell genauso rein die Hölle für den kleinen Erzähler. Denn er wird in der Schule furchtbar gemobbt vom ersten Tag eigentlich an. Und dann eigentlich immer. ja, förmlich bestraft für sein Aussehen. Er hat immer so Krusselhaare. Ne? Jeder kennt so ihren Schopf, wenn man sie sieht, wenn man Bilder sieht. Aber er wird auch so bestraft für dieses Künstlermilieu. Sie haben da nicht richtig reingepasst, ne? Oder überhaupt nicht reingepasst, muss man sagen. Ne?
Ja, wir haben da eigentlich überhaupt nicht reingepasst. Also, es war wirklich eine ganz bäuerliche Umgebung. Und meine Eltern sahen eigentlich aus wie so eine Art Hippies so ein bisschen. Und im Dorf herrschten auch ganz andere Sitten und Moralvorstellungen. Und meine Eltern haben in diesem Dorf eigentlich, in diesem Schlösschen, wie auf einer Insel gelebt. Und ich als Kind musste ja hinaus in die Welt, also in die Schule. Und da sind mir dann die ganzen Vorurteile, die im Dorf gegenüber uns herrschten, von deren Kindern, also von den Kindern, quasi entgegengeworfen worden. Und deswegen war ich da von Anfang an ein Außenseiter. Und das hat wirklich auch 2 Jahre gedauert, bis ich so langsam dort hineinkam. Der Bruch war eigentlich, dass man eigentlich in diesem interessanten Haus zu Hause aufwuchs und auf diesem Grundstück da mit dem See daneben, das war eigentlich wie ein Paradies. Und wenn Besuch kam, haben auch immer alle gesagt, du wohnst ja wie im Paradies und das ist ja ganz großartig. Ich habe das jetzt nicht so als Paradies empfinden können. Ja?
Weil sie jeden Tag wieder in die Schule mussten.
Weil ich jeden Tag wieder in die Schule musste. Und als Kind ist es ja so, dass man sich immer selbst die Verantwortung gibt und die Schuld. Ja, also wenn alle sagen, du wohnst ja hier wie im Paradies irgendwie und man das nicht so empfindet, schämt man sich dafür eigentlich. Ja, also.
Ich meine, in unseren Zeiten habe ich wirklich beim Lesen so gedacht, würde ja jedes Kind davon zu Hause erzählen, ja, was da passiert mit einem in der Schule. Und dann gäbe es Maßnahmen, die Eltern würden Sturm laufen. Mhm. Sie haben keinen Mucks gegeben zu Hause, ne? Unglaublich eigentlich.
Ja, das hat man damals nicht gemacht. Also es war peinlich irgendwie zu sagen, aha, okay, jetzt hat mich der wieder geohrfeigt oder beleidigt oder so. Das konnte man gar nicht machen, ja.
Ich meine, en passant wird diese Zeit der 1970er Jahre auch entrollt. Der RAF-Terror, die Diskussion, die Anti-Atomkraft-Bewegung, aber auch so viele Alltagsdetails. Das Bonanza-Fahrrad zum Beispiel, ja, das ihr Held zum Geburtstag kommt, da war ich ganz neidisch, wollte ich auch immer haben, bekam es nie. Wie war es denn jetzt für Sie auch wirklich, sich diese Kinderwelt auch sozusagen mit all den Dingen, den Platten, also er ist ein großer Beatles-Fan, ne, hört also immer die Beatles zu Hause auf dem Plattenspieler. Wie war das, dieses Nachhause kommen für Sie jetzt, sich an all das zu erinnern am Schreibtisch?
Ja, das hatte eigentlich was sehr Befreiendes, muss ich sagen. Also das war auch diese wirkliche, also das Buch handelt ja tatsächlich von Ausgrenzung und Mobbing teilweise. Das ist dann so ein etwas traurigerer Part. Und gleichzeitig hat es aber auch unglaublich Spaß gemacht, so ein Sittengemälde dieser Zeit zu zeichnen, aus einer kindlichen Perspektive heraus. Ja? Und der eigentliche Motor des Textes ist ja die Entwicklung des Bewusstseins des Kindes. Also dass es sich eigentlich, deswegen ist es eigentlich auch eine Entwicklungsgeschichte, wie es langsam heranreift, wie es die Dinge einander zuordnet, wie es beginnt, sich für bestimmte Dinge zu interessieren. Und das hat unglaublichen Spaß gemacht. Also ich bin da ganz tief eingestiegen. Ich weiß nicht, ob Sie diese Pilze kennen, die im Wald wachsen, die heißen so Bovisten. Und dieser Text war, als wenn ich auf einen Bovist getreten wäre. Und es kommen ganz viele Poren oder wie viel Staub steigt da auf. Und dieser Staub sind einzelne Erinnerungspartikel, die ich dann wiederum in dem Buch neu zusammensetze. Ja,
wo ist natürlich auch eine Hommage an die Familie, an den Vater auch, der so eine zentrale Rolle spielt. Er lebt ja noch. Wie hat er denn vielleicht als Künstler auch auf dieses Porträt des Sohnes reagiert, hat er?
Ja, er hat reagiert und ihm hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Und das Buch ist ja auch bis zum gewissen Grad, wenn auch ein etwas merkwürdiges Denkmal dieser Epoche und Denkmal dieser Welt, die es ja auch so nicht mehr gibt. Und das hat mich wirklich gefreut, dass das den Eltern Spaß gemacht hat, ja.
Unendlich traurig, furchtbar lustig sei ihre Prosa, hat mal ihr Schriftstellerkollege Thomas Hetsche geschrieben. Das ist, glaube ich, eine wunderschöne Kombination, auch für dieses Buch. Es ist nämlich auch wirklich sehr, sehr witzig. Im Roman jedenfalls flieht der Kleine in die Literatur, die Bücher und beginnt selber Schriftsteller zu werden. Ich meine, Sie haben es vorhin schon angedeutet. Eigentlich war diese Kindheit genau in dieser Kombination zwischen ja auch Traurigkeit und Beklemmung genau der Punkt, wo der Schriftsteller Jan-Peter Bremer entstanden ist.
Davon gehe ich mittlerweile aus.
Gehen Sie aus.
Ja, davon gehe ich mittlerweile aus und seit ich dieses Buch geschrieben habe, eigentlich noch mehr. Also
Aber der Roman schreit nach einer Fortsetzung, mal in einer Zeitung zu lesen. Da habe ich sofort gedacht, schreibe ich mir auf. Weil schreien würde ich es nicht sagen. Aber ja, so im Stil des Buches. Ja. Er ruft leise, zart. Bitte, bitte, Herr Bremer, mehr. Was meinen Sie?
Also da habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht, aber das kann gut sein, ja, dass da noch irgendwas kommt, ja. Also der Roman, dieser Junge sucht ja die ganze Zeit in diesem Dorf und auch dann später in der Schule, sucht er nach Zugehörigkeit. Und eigentlich endet das Buch in dem Moment, wo er das ein bisschen findet. Und er sucht die ganze Zeit nach etwas, was er kann, ja, weil er eigentlich auch ungeschickt ist, trottelig oder sich so sieht, ja. Und am Ende findet er dann eben auch im Schreiben etwas, was er ein bisschen kann. Und deswegen ist das erstmal so abgeschlossen, aber irgendeine Art von Fortsetzung könnte ich mir auch vorstellen, ja.
Dankeschön, Herr Bremer, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Wunderbar, danke Ihnen.
Und Nach Hause kommen, der neue Roman von Jan-Peter Bremer, ist im Berlin Verlag erschienen mit 208 Seiten für 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da hören wir jetzt von einer Frau, einer Künstlerin, zu der mal ein Freund gesagt hat, in deinem rechten Auge wohnt ein Teufel. Und genauso hat Olga Hohmann jetzt ihr Buch getauft, ein erzählender Essay über das Leben, die Gedanken, Gefühle, Leidenschaften einer jungen Berlinerin. Für uns hat Maximilian Menninghaus den Band gelesen, ein Kritiker ist im Studio. Ich grüße Sie, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Dieser Titel, der ist ja wirklich einigermaßen rätselhaft und klingt gespenstisch auf. So in einem rechten Auge wohnt der Teufel. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das ist wahrlich ein düsterer Sinnspruch und der begleitet unsere Protagonistin. Sie haben es schon gesagt, eine Berlinerin Anfang 30, schon seit geraumer Zeit. Urheber ist ein damaliger Freund, der spottet über diese Frau, als die sich am Kölner Hauptbahnhof für eine Kurzstrecke ein Ticket kaufen will und findet das so ein bisschen spießig und sehr angepasst. Und daraufhin kriegt sie einen Wutanfall, weil sie überhaupt nicht weiß, wie sie mit diesem Spott umgehen soll und hämmert aus Hilflosigkeit einfach ihren Kopf an eine nahegelegene Steinwand. Und aus Hilflosigkeit des Freundes fällt dann dieser Satz, in deinem rechten Auge wohnt der Teufel. Und das ist so ein bisschen, wie ich sagte, der Sinnspruch, der reflektiert so das Zornproblem, was diese Frau hat. Denn seit Kindheit hat sie, wie sie selber sagt, einen Hang zum Big, Big Drama. Und in diesem Buch geht es jetzt um die Ursachensuche, woher kommt diese Wut und was bleibt von der, wenn die verraucht ist.
Das heißt, das Naturell dieser Frau ist schon mal explosiv und so auch dann das ganze Buch?
Ich würde sagen, passioniert, das trifft es vielleicht ein bisschen besser. Zum Beispiel eine große Leidenschaft ihrerseits ist die Oper, speziell die Zauberflöte. Da merkt man große Gefühle, darum geht's. Und hier in diesem Buch wird anhand von vielen Erinnerungen, wie dieser Szene am Kölner Hauptbahnhof, sowas wie ein Psychogramm jetzt erstellt. Und es geht um die ganzen freigesetzten Emotionen bei der Rückschau auf so ein Sammelsurium aus seelischen Blutergüssen. Das klingt jetzt sehr martialisch, eigentlich sind es nur Kleinigkeiten, aber in der Tat Kleinigkeiten, die ihr so das Herz brechen. Im Sinn geblieben ist mir da vor allen Dingen eine Geschichte, da geht es um diese Frau, als sie noch ein junges Mädchen ist, ein Kindergartenkind, und sie kriegt eine Armbanduhr geschenkt und lernt dann aus Ehrgeiz diese Uhr auch lesen. Und sobald sie die aber lesen lernt, merkt sie an jedem Tag, wenn die Eltern zu spät kommen, sie abzuholen aus der Kita, dass sie natürlich zu spät sind. Und das ist so ein bisschen was sehr stark spricht für die Reflexion des eigenen Ungenügens in der Welt. Also der Grundton des Buchs ist eher melancholisch. Es geht vormalig um die Wut, dann aber vor allen Dingen um die Trauer, die sich nach der Wut einstellt.
Erzählen Sie uns mal was, Maximilian Menninghaus, über diese Autorin. Also Olga Hohmann ist in Berlin ja auch als Autorin bekannt. Sie hat Kolumnen in verschiedenen Tageszeitungen und gilt aber auch so natürlich als Künstlerin und auch als explosive Kraft. Ist das jetzt sozusagen ein autofiktionaler Text, ein Raisonnement über ihr eigenes Naturell, ihr Temperament? Oder ist das doch eine Fiktionalisierung mit dieser jungen Frau, die das alles erlebt und erzählt?
Sagen wir mal so, das Buch selber macht jetzt keinerlei Angebot, das so zu lesen. Wir erfahren im Klappentext kein Geburtsdatum von Olga Hohmann. Wenn wir das aber recherchieren, kommen wir darauf, dass es da natürlich einige Parallelen gibt. Und auch überhaupt die Rolle der Autofiktion wird in diesem Buch immer reflektiert. Das Buch entscheidet sich aber selber tatsächlich, über diese junge Frau, die übrigens namenlos bleibt, in der dritten Person zu erzählen. Und ich finde, dann sollte man das auch so ein bisschen als Machart des Buches wahren und erstmal sagen, okay, hier wird etwas erzählt, was vielleicht biografisch grundiert ist, wo aber wo es aber um einen größeren Zusammenhang geht, der so ein bisschen weg von dieser empirischen Autorinnenfigur vielleicht geht.
Und aber was für ein Buch entsteht denn so am Ende? Ist das interessant? Ist das ja so auch drollig abgefahrene Künstlerin femme fatale Suada? Oder was lese ich da eigentlich?
Ja, also das alles und noch viel mehr. Es ist wirklich ein Füllhorn an Ideen. Und Sie haben es gerade schon angesprochen, auch die künstlerische Betätigung von Olga Hohmann. Auch hier sieht man tatsächlich, dass bis ins Buch hinein, das ist stimmig illustriert, das ist typografisch keck gemacht, einfach auch als Gegenstand sehr schön. Wir erfahren unglaublich viele verschiedene Sachen von der Historie der Zimmerpflanze der Protagonistin über die bevorzugten Bars wie den Kreuzberger Würgeengel, über ihre Lieblingsdiva Florence Foster Jenkins. Dazwischen würde ich sagen, es ist ein episodischer Großstadtgeschichtenband. Also es geht um diese leicht nervöse Flaneuse und es ist ein Erzählessay über das Lob der Emotion. Das ist ein bisschen gefühlig, manchmal rollt man dabei tatsächlich auch mit den Augen, aber es ist mutig und offenherzig. Und ich würde sagen, ganz wie Olga Hohmann das selber sieht, 10 Points for Passion, dieser Band wagt etwas und gewinnt damit auch einfach sehr viel.
Danke, Maximilian Mengeringhaus. Über In deinem rechten Auge wohnt ein Teufel, das Buch von Olga Hohmann. Jetzt im Berliner Corbinian Verlag erschienen mit 240 Seiten für 20 Euro. Mehr dazu auch die Besprechung von Maximilian Mengeringhaus, wie immer online unter deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Ich bin die Paula, Paula Wolf. Ich bin 22 und wohne in Freiburg und studiere Liberal Arts and Science, das ist so Kultur und Geschichte. Ich lese Das mangelnde Licht von Nino Haratschavili, das ist eine georgische Schriftstellerin. Das ist ein sehr dicker Schmöker und es geht sehr viel um die georgische Zeit und Heftigkeit, in der die Leute dort aufgewachsen sind. Es geht sehr viel um Krieg, aber eigentlich geht es vor allem um Freundinnenschaft, 4 Freundinnen. Also sie wachsen in Georgien auf, aber dann fangen da die Aufstände und der Putsch an in Georgien und dann gerät das ganze Land eigentlich in Unruhen und es gibt Straßenkämpfe und der Präsident verschwindet und ist unfassbar viel Gewalt präsent und die Charaktere sind irgendwie gezwungen, viel zu früh, viel zu erwachsen zu werden. Das hat einen unglaublichen Sog und es sind zwar 900 Seiten, aber keine einzige ist langweilig. Also das kann ich wirklich empfehlen.
Aus Freiburg kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen, den Auftakt macht Paula Wolf gleich mit diesem mächtigen Buch, wo aber keine Seite langweilig ist, wie sie uns gesagt hat. Das mangelnde Licht von Nino Haratschavili. Der Roman hat 832 Seiten, ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen und kostet 34 Euro. Und von diesem Tipp gleich zum nächsten mit akustischer Literatur und zwar mit was extra Feinem, nämlich die Jahrestage von Uwe Jonsson. Das monumentale Jahrhundertwerk in 4 Bänden, das die Uwe Jonsson in den 1970er Jahren in strenger Einsamkeit auf einer britischen Kanalinsel geschrieben hat. Es ist ein Epochenpanorama von Mecklenburg bis New York, wo die Heldin Gesine Krespal lebt und erzählt. Jetzt gibt es das gesamte Werk, hochprominent gelesen von Charlie Hübner und Karen Mioska, der Tagesthemensprecherin der Langjährigen, 74 Stunden insgesamt. Und unser Rezensent Tobias Wenzel hat sich eingehört in die Stimmung und die Stimmen.
21. August 1967, Montag. Aufklarendes Wetter in Nordvietnam erlaubte der Luftwaffe Angriffe nördlich von Hanoi. Die Marine bombardierte die Küste mit Flugzeugen und feuerte 8-Zoll-Granaten in die entmilitarisierte Zone.
Mit Hilfe von Nachrichten aus der New York Times führt die 34-jährige deutsche Exilantin Gesine Krespal ein Tagebuch vom Sommer 1967 bis Sommer 68 über ihr Leben als Bankangestellte und Mutter einer Tochter in Manhattan. Es ist die Zeit des Vietnamkriegs und der Rassenunruhen in den USA. Als Gesine an einem Strand von New Jersey ist, heißt es in Uwe Jonssons Roman Jahrestage:
Neger sollen hier nicht Häuser kaufen oder Wohnungen mieten oder liegen in dem weißen, grobkörnigen Sand. Auch Juden sind hier nicht erwünscht. Sie ist nicht sicher, ob Juden vor 1933 noch mieten durften in dem Fischerdorf vor Jericho.
Gesine erinnert sich an ihre Familiengeschichte, die in Jericho, einer fiktiven Kleinstadt in Mecklenburg, beginnt und mit Gesines Immigration in die USA endet. In Jahrestage rechnet Jonsson mit der Unmenschlichkeit der sowjetischen Militärverwaltung und der DDR ab. Gesines Vater wurde gleich mehrfach Opfer von Willkür und kam in Lagerhaft. Jonsson war kein großer Stilist. Seine Prosa ist meist sperrig. Da ist man dankbar, wenn sein Humor durchscheint, etwa wenn er die Indoktrinierung in der DDR karikiert. Auf Gesines Anfrage aus New York, ob Juden schon vor 1933 der Zugang zum Seebad bei Jericho verwehrt wurde, antwortet der dortige Gemeinderat:
Was ist der Zweck der Erkundigung der Bürgerin Krespal? Was kann ein Mensch, der in das Lager des Klassenfeindes desertiert ist, vorhaben mit gewissen Daten aus der Vorgeschichte der Deutschen Demokratischen Republik, die aus einer vor seiner Geburt liegenden Zeit stammen?
Sie wolle sicher damit boshaft unterstellen, so der Gemeinderat weiter, dass es in der DDR noch Antisemitismus gebe. Aber die DDR sichere allen Minderheiten Gleichberechtigung zu.
Diese Tatsache ist der beste Beweis für die Berechtigung des unnachsichtigen Abwehrkampfes der Deutschen Demokratischen Republik gegen den rassistischen, suprematistischen und kolonialistischen Zionismus, wie er erst vor einem halben Jahr im Nahen Osten sein tückisches und blutiges Haupt erhoben hat.
Diese Anspielung auf den Sechstagekrieg lässt nach dem terroristischen Anschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 zwangsläufig an die ideologischen Reaktionen eines Teils der politischen Linken denken. Überhaupt lassen einen die Erwähnung von Antisemitismus und Krieg in diesem Roman fragen: Hat die Menschheit nichts aus der Geschichte gelernt? Gesine will sich präzise erinnern und ein besserer, von Systemzwängen befreiter Mensch werden. Das Tagebuch endet einen Tag, bevor der Prager Frühling gewaltsam niedergeschlagen wird. Es war Gesines letzte Hoffnung auf einen menschlichen Sozialismus, wie aus dem Dialog zwischen ihr und ihrem New Yorker Freund D.I. deutlich wird.
Wenn es misslingt und du kommst heil heraus, heiratest du mich. Eine Wette? Ein Einvernehmen. Wenn auch dies nicht gelingt, gäbe ich auf, D.I.
Besser wäre es gewesen, wenn Karen Mioska, obwohl keine Schauspielerin, aber doch sehr einfühlsam, in diesem Dialog den Part der Gesine übernommen hätte. Denn Charlie Hübner hat merklich Probleme, in Dialogen die verschiedenen Figuren voneinander stimmlich abzugrenzen. Ansonsten überzeugt Hübner, der wie Gesine Krespals Familie in Mecklenburg aufgewachsen ist, als authentischer Interpret. Er liest die wenig gefällige Sprache Jonssons so natürlich, dass man sich in der Geschichte verliert. In diesem 74 Stunden langen Hörbuch wird so die schwere Kost dieses wichtigen Romans leichter.
Die Jahrestage von Uwe Jonsson. Die vier Bände komplett jetzt als Hörbuch bei Audible, gelesen von Karin Mioska und Charlie Hübler. Die CD-Ausgabe kostet 49,99 Euro. Literarische Zeitschriften, die gelten als wichtiger Bestandteil der schriftlichen Kultur. Inzwischen haben es aber auf dem freien Markt haben sie es immer schwerer. Man denke an den unseligen juristischen Streit zwischen Lettre Internationale und Sinn und Form. Da ging es um unzulässige Förderungen und Finanzierung. Umso bemerkenswerter ist es, wenn doch wieder etwas Neues gewagt wird, wie es die Berlin Review nun unternimmt. Eine neue Zeitschrift annonciert ihren Start. Am Wochenende war Pre-Launch und unsere Lesart-Kollegin Lara Silmann war dabei, pardon, sie ist jetzt im Studio, hallo.
Hallo, guten Morgen, Joachim.
Lara, ich habe es eben erwähnt, den Zeitschriften geht es aktuell nicht besonders gut. Umso überraschender, dass es jetzt eben dieses neue Literaturmagazin gibt. Was ist denn die Berlin Review, was hat es damit auf sich?
Ja, die Berlin Review, ich war auch ganz neugierig, als ich eben mitbekommen habe, dass die an den Start geht, eben auch aus diesen Gründen, ist ein Literaturmagazin, das es allerdings noch gar nicht gibt, erst ab Februar erscheint nämlich die erste Ausgabe, auch nur online, Print ist allerdings geplant, aber auch nicht regelmäßig. Herausgegeben wird sie von den Literaturwissenschaftlern Tobias Haberkorn und Samir Selami. Und der Fokus liegt wirklich auf erweiterter Literaturkritik, was ich sehr spannend finde. Also es stehen nicht nur unbedingt klassische Besprechungen im Vordergrund, sondern wirklich eine kritische Auseinandersetzung mit Literatur an sich und die Möglichkeit, sich eben über Sprache komplexen Sachverhalten zu nähern. Dabei hat das Magazin auch einen internationalen Fokus. Und so sind auch die Diskurse nicht nur deutsche Diskurse, sondern gehen weit darüber hinaus. Und dementsprechend international sind dann auch die AutorInnen aufgestellt.
Das ist aber wirklich mutig. Gibt es da Vorbilder?
Ja, das habe ich direkt auch den Mitherausgeber Samir Selami gefragt und das können wir uns mal anhören, was er dazu gesagt hat.
Die großen Vorbilder sind natürlich, wie der Name ein bisschen verraten lässt, die großen englischen, englischsprachigen Zeitschriften wie die New York Review of Books, die London Review of Books, der New Yorker. Vielleicht auch solche Zeitschriften wie die Paris Review, aber es gibt auch in sehr vielen anderen Ländern. solche Zeitschriften und viele sind der Meinung, dass es trotz dem gut ausgestatteten Feuilleton und auch Radio natürlich in Deutschland nicht ein Äquivalent gibt und das wollen wir jetzt versuchen auf die Beine zu stellen.
Das sind natürlich ganz große Namen, die Samir Salami da ins Spiel bringt für seine neue Berlin Review. Steckt denn hinter den Herausgebern ja auch ein kraftvoller Verlag, der das Ganze trägt?
Nein, tatsächlich nicht. Die sind unabhängig, dementsprechend müssen sie selber auch finanzieren. Tobias Haberkorn hat mir erzählt, dass sie erstmal eine Art Gründungszuschuss bekommen haben. Und dann ist ihr Plan aber ganz klassisch, sich über Online-Abos dann zu finanzieren. Und das ist sicherlich auch ganz schlau, auch vielleicht auch deshalb ein Grund, warum es jetzt erstmal nicht der Fokus auf Print liegt, weil die Papierkosten durch die Inflation einfach so dermaßen in die Höhe gestiegen sind und dass der Printbranche ja eh generell sehr schlecht geht, da jetzt erstmal online und dann eben auch Online-Abos auf den Markt zu schmeißen.
Jetzt warst du am Samstag ja bei der Veranstaltung. Wie war die denn? Welche Einblicke hat man denn da schon bekommen? Wahrscheinlich war es so eine Party, ne?
Also erst muss ich sagen, ja, in dem Sinne. Es war nämlich super voll. Das Ganze hat in der DAAD-Galerie in Berlin stattgefunden, mitten in Kreuzberg um die Ecke vom Cottbusser Tor. So eine Art White Cube, auch eine ganz gute Größe für Veranstaltungen auf jeden Fall. Und alle Stühle waren wirklich besetzt. Viele saßen sogar auf dem Boden oder haben sich an die Wände gelehnt. Vor Ort war auch der Literaturbetrieb tatsächlich sehr gut vertreten. Also es waren einige VerlegerInnen, Agentinnen und Kritikerinnen da, die ich gesehen habe. Und altersmäßig, was mich natürlich auch sehr gefreut hat, war das Publikum sehr durchmischt. Das zeigt dann auch nochmal irgendwie auch, auf was für ein breites Interesse so ein Magazin stößt. Und dementsprechend gut war die Stimmung auch, sah sehr nett, sehr entspannt. Und dann habe ich natürlich auch direkt bei meinem Publikum nachgefragt, was die sich eigentlich von so einem Literaturmagazin erhoffen. Und Sophia hat mir erzählt, dass sie absolut Bedarf für so einen Austauschraum sieht.
Und das glaube ich, dass es dafür schon einen Raum gibt, gerade angesichts tatsächlich so des Online-Raums, dem es ja ganz viel einfach wahnsinnig schnelllebig ist, schnelle Meinungen, kurze Statements, viel Polarisierung. Dass ich den Eindruck habe, der Gedanke, längere Texte, die mit Tiefgang versuchen, etwas zu durchdringen, aus einer subjektiven Perspektive, die trotzdem versucht, anschlussfähig zu sein. Ich glaube, dafür kann es einen Raum geben, sollte es vielleicht, und es wird sich zeigen, ob es funktioniert.
Eine Publikumsstimme beim Pre-Launch der Berlin Review. Ja, und Lara, ist das für dich, was Sophia gerade gesagt hat, an dem Abend aufgegangen?
Also das ist auf jeden Fall für mich an dem Abend aufgegangen. Der war auf 2 Stunden angesetzt mit 2 Gesprächen und die Veranstaltung stand so unter dem Motto, ich sage das jetzt mal in meinen Worten, Katastrophen und unseren Umgang damit. In dem ersten Gespräch mit der ukrainischen Autorin Jewgenia Belorussets ging es um ihr Heimatland im Krieg und der Umgang damit auch im Alltag. Und in dem zweiten Gespräch haben sich der argentinische Schriftsteller Alan Pauls und die mexikanische Autorin Cristina Rivera Garza über die verschiedenen Finanzkrisen bzw. Inflation unterhalten, die sie bisher auch erlebt haben in ihren Heimatländern. Belorussets und Paul sind auch Autorin der ersten Ausgabe und haben jeweils Textauszüge ihrer Essays vorgelesen und haben somit dann auch tatsächlich schon mal so einen kleinen Einblick ins Heft gegeben. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Das erste Gespräch hätte für mich ein bisschen zugespitzt danach sein können. Das blieb etwas allgemein. Dafür war das zweite super, sehr dicht konzentriert und hat wirklich tolle Gedankenanstöße gegeben und Sichtweisen auf Inflation, die ich so noch nicht hatte. Also gerne mehr davon und vor allem dann natürlich auch im Magazin.
Das hört sich doch vielversprechend an. Freuen wir uns also auf den Februar 24, war es, glaube ich, ne?
Ja.
Also vielen Dank an dich, unsere Lesart-Kollegin Lara Sielmann beim Pre-Launch der Berlin Review. Eine nächste Veranstaltung ist auch schon terminiert am 30. November in Berlin.